Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Am Samstag endeten die Six Nations 2019. Es sind einige Tage vergangen, weil unser Experte Ire ist und er musste über die Nichtleistung der Iren hinwegkommen. Deswegen können wir erst heute über das letzte Wochenende sprechen. Ich begrüße unseren Experten aus dem Rugby-Podcast Vorpass, Donald Peoples. Hallo Donald.
Hi Andreas, die Tränen sind jetzt weg.
Die Tränen sind getrocknet. Wir müssen über das letzte Wochenende natürlich der Six Nations sprechen. Die Waliser haben den Grand Slam geholt, alle 5 Spiele gewonnen und sind damit der Six Nations-Sieger 2019. Vor dem Turnier haben wir beide gesagt, ja, entweder England oder Irland entscheidet sich vielleicht schon im ersten Spiel. Die Waliser haben allen in die Suppe gespuckt. Sie sind etwas überraschend, die Sieger, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vor dem ganzen Turnier auf jeden Fall wäre das eine Überraschung gewesen, dass die Leute drauf getippt hätten. Und muss man sagen, die haben nicht so die beste Leistung ever geliefert, aber haben einfach so für die großen Momente die Top-Leistung immer geliefert. Die haben einfach so, ja, so ein bisschen in einem kleineren Gang angefangen und dann richtig losgelegt, wenn es halt hart auf hart ankam.
Sie haben keinen einzigen Bonuspunkt offensiv geholt, also die ganz große Offensivshow war es nicht von den Walisern und trotzdem waren sie das konstanteste Team.
Ja, also diese Defense, was hat Wales, hat es einfach unfassbar gut gewesen. Die haben einfach gar keine Punkte leicht weggegeben sozusagen und die haben nicht so groß fokussiert drauf, was hat irgendwie im Angriff ging, aber die Fansleistung war einfach unfassbar und haben auch irgendwie jedes Spiel irgendwie analysiert und wirklich auf jeden einzelnen Spiel irgendwie so einen Fokus gegeben und nicht irgendwie irgendeine Taktik hat rausgestellt, außer diese Verteidigung, was für irgendwie so das gesamte Turnier war, sondern irgendwie jedes Spiel wirklich analysiert und gesagt, was brauchen wir, um dieses Team zu schlagen, im Gegensatz zu den anderen.
Und Warren Gatland, der seine letzten Six Nations als Coach oder als Manager der Waliser verbracht hat, für den war es ein perfekter Abschied. Er hat noch die WM vor sich und wenn man so zwischen den Zeilen rausgehört hat, er möchte jetzt schon gerne noch mehr.
Ja, also der, ich habe gleich das Interview danach, der war irgendwie so, weil die Frage hat, ist Wales jetzt Favorit oder so für WM? Ich glaube, der ist halt nicht so groß darauf eingegangen, aber ich meine, Wales ist halt so eine Mannschaft, die einfach eine Art und Weise spielen oder ein Rugby spielen, die, glaube ich mal, womit jede andere Mannschaft Schwierigkeiten hätte. Also vorher war es immer so, dass Irland hat nie Neuseeland geschlagen hat und das passiert nie im WM etc. Und jetzt weiß Irland, wie das geht. Aber ich glaube, seit langem weiß halt Wales, wie es geht, wie die hat sie die Top-Mannschaften schlagen. Und wieder hat, was ich eben gesagt habe, dieses Ansicht für jedes Spiel, irgendwie so einen Plan für jedes Spiel zu haben. Ich glaube, die haben jetzt schon einen Plan für das WM, aber die werden halt dann einzelne Pläne schmieden für die einzelnen Gegner sozusagen. Also ich traue denen auf jeden Fall alles zu. Die haben auch Halbfinale Erfahrung. Also die sind schon weit gekommen. Die sind halt keine Neulinge.
Ja. Wir müssen über das Spiel sprechen am Samstag gegen Irland im Principality Stadium in Cardiff. Es wurde unter freiem Himmel gespielt. Die Iren hatten sich entschieden, nee, wir möchten nicht die Hallenatmosphäre haben. Wir möchten gerne unter freiem Himmel spielen. Es hat geregnet. Es waren schwierige Bedingungen. Und dann zeigen die Iren eine Minusleistung. Das muss man so in aller Deutlichkeit sagen. Sie haben überhaupt keine Mittel gesehen gegen die starke Defensive der Waliser, die, das müssen wir auch sagen, fantastisch gespielt hat. Aber das Spiel, hatte man das Gefühl, ist schon nach 70 Sekunden vorbei gewesen, weil da gab es den ersten Versuch von Hadley Parks mit der Erhöhung von Gareth Anscombe. 7-0 stand es nach 1,5 Minuten für die Waliser. Da sah man schon, oder beziehungsweise hatte man schon so ein bisschen die Befürchtung, das könnte heute bitter werden für Irland.
Ich würde dich gerne, also ungern dich widersprechen, aber das würde ich halt schon widersprechen. Also nach 70 Sekunden oder nach den ersten 2 Minuten habe ich nicht gesagt, okay, das Ding ist gegessen. Weil Irland hat sich schon davon erholt. Also klar, das war halt, die Linie hat los wie Feuerwehr, Ankick. Zwischen den 5 Meter irgendwie Linie und 15, also es war halt irgendwie so Pressure hat vom Anfang an, aber Irland hat gleich, also das ist halt so, das ist halt Rugby grundsätzlich, sind kleine so ne fine margins, diese kleinen Unterschiede zwischen was passiert, wenn dann und das passiert, also klar, Wales legt los, sieht halt schlecht aus für Irland, aber gleich im nächsten Zug war halt Crosskick von Johnny Sexton zu Jacob Stockdale. Stockdale fängt, lässt halt den Gedränge halt stehen, kommt halt vorbei in Hadley Parks, der meiner Meinung nach nicht sehr schnell ist, könnte gerade so Jacob Stockdale fangen. Wenn er ihn nicht fängt, ist das ein Versuch unter die Stangen, wäre es halt 7-7 gewesen nach kleinster Zeit. Ich glaube, das ist halt schon vielleicht zu dramatisch zu sagen, jetzt im Nachhinein zu sagen, okay, da war schon alles in Stein gemeißelt. Das glaube ich hat nicht. Ich wäre aber jetzt d'accord mit dir, wenn du jetzt sagen würdest, okay, wo Irland entschieden hatte, den Kick in die Ecke zu setzen und dann von einem Maul hat irgendwie keinen Versuch gelegt haben bei 10-0. Da hätte ich gesagt, okay, jetzt wird es halt schwer, also den Kick nicht zu den Stangen zu setzen, um 10-3 zu machen, zumindest dann irgendwie so da solide in die Halbzeit zu gehen und irgendwie dann noch wirklich durchzuatmen. Danach war es halt so für mich, okay, in die Gasse kicken und nichts davon erholen oder nicht davon holen können, das war es für mich dann, okay, das wird schwer. Also da war es für mich das, was halt du gesagt hast, war Junge, das war ein harter Tag.
Ja, du darfst mir jederzeit gerne widersprechen, damit habe ich überhaupt keine Probleme. 10-0 ging es dann durch das Penalty von Gareth Ainscombe. Insgesamt gingen die Iren mit einer 16-0 oder mit einem 16-0 Rückstand in die Kabine. Und was mich wirklich beeindruckt hat, und darüber haben wir jetzt zweimal schon gesprochen, die walisische Defensive. Warum gab es für Irland kein Mittel, gegen die walisische Defensive hier durchzukommen, wenigstens dann auch, du hast es gesagt, mal auf die Stangen zu treten, sondern sie waren ja selbstbewusst. Sie haben gesagt, okay, wir kicken den Strafkick in die Ecke, um eine Gasse zu holen, um vielleicht dann den Versuch zu legen. Aber es war überhaupt nichts möglich für Irland.
Ja, also ich meine, ich bin halt schon selber, habe schon auch mal aber dann Rugby gespielt. Und ich weiß auch, wie es ist, wenn man hinten liegt, und besonders mit ein bisschen Abstand hinten liegt und dann ist der Pressure halt noch größer, dass man irgendwie was zaubert und das Ding ist, dann ist es halt leichter für eine Mannschaft wie Wales einfach das Ding wirklich langsam nach Hause zu bringen und zu verteidigen, also die Aufgabe für Wales war, okay, jetzt einfach mal nur so ein guter Defense machen, wir müssen sonst nichts machen mit 16-0 und das war halt. Also hatten die Iren Mittel gegen Wales irgendwas zu machen? Bestimmt. Haben die es benutzt? Definitiv nicht. Also was da wirklich entscheidend war, wirklich stand hat 16-0. Dann hat es wirklich krass, also sehr stark geregnet. Und man hat gesehen auch die, also jeder, der mal einen Rugbyball in der Hand hatte, wenn es ein bisschen nass ist, es fühlt sich an manchmal wie so ein Stück Seife. Hat man auch gesehen bei manchen Kicks auf jeden Fall. Das ist halt nicht, was man sagen kann, okay, ich glaube mal, nicht mal Neuseeland hätte das Ding mit 16-0 bei den Bedingungen hat zu sagen und auch gegen den Gegner Wales hat drehen können. Also vielleicht wäre es enger gewesen mit einem Neuseeland dann in der zweiten Halbzeit. Aber ich glaube, das war schon zu viel. Die Aufgabe war zu groß. Und was Irland bisher gezeigt hat, das haben wir schon von Tag 1 an besprochen. Was mir gefehlt hat, war wirklich hat so eine Möglichkeit, einen anderen Plan auszurollen oder irgendwas anders zu probieren. Man hat so teilweise oder stückweise so Sachen gesehen, aber es war nicht so allgemein, okay, Jungs, das, was wir bisher probiert haben, funktioniert nicht, lass uns was anderes probieren. Das habe ich nicht gesehen. Also indem, dass man gesehen hat, dass Murray und Sexton bis so, keine Ahnung, zum 70. Minute um den Dreh noch auf dem Platz geblieben sind, obwohl auf jeden Fall Sexton, das war längst gegessen, sein Spiel, kam nichts von der Bank, beziehungsweise hat der Trainer entschieden, nichts von der Bank in dem Sinne zu bringen und das hat für mich so, okay, wir haben in dem Sinne, okay, wenn Sexton das Ding nicht rockt mit dem, was er gerade macht, dann haben wir keinen Plan B und das ist halt, was wir auch gegen England gesagt haben, also für mich war es halt, England hat so diese harte Verteidigung, Blitz-Defense gemacht und Irland war so, oh, das sehe ich zum ersten Mal, ich weiß nicht, wie ich dagegen wirken kann.
Gibt es jetzt in der 80. Minute haben die Iren dann den zu Null, den Shutout dann verhindert durch den Versuch von Jordan Larmour. Gibt es Sorgenfalten auf der Stirn der irischen Mannschaft oder glaubst du, dass da jetzt noch genug Zeit ist bis zur WM, um das auszumerzen, diese Schwächen? Weil der November 2018 war ja fantastisch.
Ja, also du kannst dir vorstellen, was halt in Irland oder in den irischen Medien los ist. Ja. Ich hatte das Spiel halt hier mit Freunden geguckt. Ich hatte Freunde aus Irland zu Besuch und wir haben das zusammen geguckt. Und da haben die schon losgelegt, was auf Twitter los ist und solches. Es ist halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also diese Problematik, was bei der irischen Mannschaft gerade ist, ist halt nicht irgendwie so, kann man leicht über Nacht lösen, habe ich das Gefühl. Auf der Positivseite haben wir gesehen, okay, Irland hat von der Spielerdichte einige Leute, die da zum Beispiel hat, nachrücken könnten. Aber irgendwie so ein grundsätzliches Systemproblem ist auf jeden Fall zu erkennen. Und ob das man in den nächsten 6 Monaten so schnell lösen kann, das weiß ich halt nicht. Aber es ist auf jeden Fall, ich bin halt froh, dass ich halt nicht in Irland bin, wo ich halt jeden Tag von diesen Medien konfrontiert werde. Ich glaube, das ist für den Spieler dann, das ist schon eine schwere Aufgabe da. Wirklich jeden Tag machst du die Nachrichten auf und siehst du, was für eine Blamage das war. Das wäre bestimmt halt nicht so eine schöne Atmosphäre, aber die haben schon auf jeden Fall den Vorteil, dass sie erstmal ein bisschen Pause haben und dann die besten Spieler werden halt in 2 Wochen dann in Champions Cup dann spielen. Dann können die halt vielleicht sich dann wieder austoben.
Die Waliser gewinnen mit 25-7 gegen Irland und haben damit den Grand Slam gewonnen. Sie haben ihn zu Hause gewonnen. Sie haben ihn mit 5 Siegen gewonnen, diesen Grand Slam. Das ist eine fantastische Leistung von Wales. Wenn auch nicht offensiv überragend, aber defensiv musste man an ihnen erstmal vorbeikommen. Das haben sie auf jeden Fall geschafft. Sie haben damit nachmittags schon die Six Nations entschieden gehabt. Abends gab es allerdings noch das letzte Spiel. Und das war ein Spiel, worüber wir wahrscheinlich noch sehr lange sprechen werden. Das Spiel nämlich zwischen England und Schottland. 31-0 stand es für England nach 30 Minuten, nachdem Johnny May einen Versuch gelegt hatte und Owen Farrell die Erhöhung geschafft hat. Und dann kam die Zeit der Schotten. Innerhalb von 20 Minuten in der zweiten Halbzeit holten sie ein 7-31. Sie hatten noch einen Versuch vor der Halbzeit gelegt, in ein 38-31 auf. Es waren wilde Szenen, die sich dort abspielten in Twickenham. Donald, erstmal die Frage, hast du sowas schon mal gesehen, zwischen der 40. und der 60. Minute, was mit England abgegangen ist?
Nee, also ich muss mal sagen, das war schon, das war ja schon sprachlos, wusste ja nicht, was ich dazu sagen. War es wirklich, also das, wenn das halt nicht eine Werbung ist für Rugby-Sport, dann weiß ich auch nicht. Das ist auch eine Werbung dafür, wie krass es einen Unterschied geben kann zwischen Halbzeit 1 und 2. Ich fand es einfach sehr schön zuzugucken, also beziehungsweise einfach, wie gesagt, Werbung für Rugby-Sport, einfach perfekt.
Es war absolute Werbung für den Rugby-Sport. In der ersten Halbzeit hatte man das Gefühl, ja, die Engländer von allen Zwängen jetzt befreit, dass sie sich nicht mehr darum kümmern müssen, ob sie eventuell noch die Six Nations gewinnen, weil das war vorher schon besiegelt gewesen, haben sie in der ersten Halbzeit bis zur 30. Minute ein richtiges Feuerwerk abgebrannt. Sie haben mit Jack Nowell den ersten Versuch, dann noch etwas schneller als die Waliser den ersten Versuch gegen Irland gelegt, dann Tom Curry in der 8. Minute mit dem nächsten Versuch, in der 12. Minute Joe Lounsbury mit dem Versuch und in der 28. Johnny May, der schon den extra Offensivpunkt für die Engländer brachte. Einen Offensivpunkt innerhalb von 28 Minuten zu holen, ist möglich, allerdings nicht so häufig kommt er vor. Die ersten 30 Minuten waren fast perfekt von England.
Ja, also es war, wir hatten, ich habe schon gesagt, das Auseinandernehmen von einem Irland-Spiel hat noch geguckt und parallel lief halt quasi sozusagen auf dem anderen Bildschirm das Anfang von Schottland-England-Spiel und dann dachten wir alle so, ach Gott, wird das echt wehtun heute für Schottland und waren halt wirklich, es war so, als ob England einfach so einen Angriff machen mussten und dann waren die gleich durch. Es waren irgendwie, als ob Schottland irgendwie gar nicht aus der Kabine rauskam. Das war echt unfassbar. Aber in 30 Minuten so ein Spiel hinzulegen, das ist halt der Unterschied zu, wenn man hat, also Wales hat so eine super starke Defense, aber wenn man einen super starken Angriff und eine nicht so geile Defense hat, sieht man, was passiert. Also dann kommt halt, bisschen wie Rugby in der Südhemisphäre, weniger auf diese Verteidigung achten und mehr das Angriffsspiel im Fokus setzen.
den Fokus auf das Angriffsspiel haben die Schotten dann in der zweiten Halbzeit gelegt. Finn Russell in der 35. Entschuldigung, Stuart McInerney in der 34. Minute hatte den ersten Versuch für Schottland gelegt und dann ging es los in der zweiten Halbzeit. 46. Minute Darcy Graham mit dem Versuch. 49. Minute Magnus Bradbury. 56. Minute Darcy Graham. Dann gab es einen Fehltritt von Craig Ledlow. Und dann in der 59. Minute Finn Russell, der zum Unentschieden den Versuch legte. Craig Ledlow dann mit der Erhöhung. Und dann gab es in der 75. Minute sogar noch den Versuch der Schotten zum 38:31. Das waren 35 wilde Minuten, beziehungsweise 30 wilde Minuten, die ich da von den Schotten gesehen habe. Und auch die wirkten dann wie befreit und haben gedacht, doch, wir versuchen es einfach mal. Und dann klappte ja auch alles. Viele Fehlpässe dann ja auch von den Engländern, die sehr unkonzentriert wirkten in der zweiten Halbzeit. Und die Schotten haben einfach drauf losgespielt.
Ja, also ich glaube, das ist, also wenn man halt guckt, wer hat so der wirklich Macher da war, war es auf jeden Fall Finn Russell. Und wenn man etwas über ihn sagt, ist er wirklich ist ein Spieler, der wirklich guckt, was steht vor ihnen und reagiert. Also das ist einfach die Fähigkeit, was er hat. Er kann einfach mal alle Optionen irgendwie gleichzeitig beurteilen und dann irgendwie was Schlaues hat rauszaubern. Und das ist noch stärker bei ihm geworden, seitdem er in Frankreich spielt. Einfach mit der Einstellung, dass man halt wirklich spielen kann. Also wirklich jouer hat so in Frankreich. Und das hat er irgendwie so gezeigt. Ich habe gehört, dass er hat in der Kabine, in der Halbzeitpause, hat mit dem Trainer hat so eine kleine Auseinandersetzung hatte und hat gesagt, hey, lass uns einfach mal spielen. Das, was bisher, was wir gemacht haben, klappt halt nicht und schlimmer kann es halt nicht werden, was auch stimmt. Also so noch höher zu verlieren, das ist dann egal, aber irgendwie so noch was Neues probieren, irgendwie lass uns mal einfach mal was probieren. Das kam auf jeden Fall von Finn Russell und das hat man gesehen, dass er wirklich in der Lage war, wirklich das ganze Spiel auf den Kopf zu setzen.
Dass die Engländer dann noch in der 80. Minute den Ausgleich geholt haben, fand ich wiederum sehr beeindruckend, dass sie es nochmal geschafft haben, dass sie nicht gesagt haben, oh ja, dann lassen wir das Spiel einfach an uns vorbeiziehen, sondern sich wirklich nochmal zusammengerissen und das Unentschieden dann am Ende geholt haben. Das fand ich dann eine bemerkenswerte Leistung. In der 80. Minute George Ford. Und da hat er es tatsächlich geschafft, in der Mitte den Ball abzulegen, sodass die Erhöhung dann kein Problem war. Hätten da die Schotten anders verteidigen müssen, dass der Versuch eventuell weiter außen abgelegt wird?
Ja, das habe ich auch gelesen, dass viele so bemängelt haben, aber muss man sagen, dass man muss einfach zum Schutz der Schotten halt einfach sagen, dass einfach extrem viele Top-Spieler haben bei denen gefehlt. Das heißt, dass dann die Reserven wirklich von der Bank nicht, also das hat so ein bisschen Ersatz geschwächt. Das war halt nicht so der Fall bei England. Die haben wirklich gute Leute reingebracht. Ich glaube, kann man das anders verteidigen? Also was will man damit sagen? Okay, wir lassen dazu, dass ihr den Versuch in der Ecke liegt, damit der Erhöhung halt schwer ist. Aber was ist dann, wenn Owen Farrell oder George Ford oder wer auch immer hat so wirklich super Kickers und es trotzdem schafft, dann hat es auch nicht viel gebracht. Ja. Ich glaube, das ist einfach mal, das war wirklich das Zeichen dafür, dass die Jungs auf der schottischen Mannschaft, muss man vorstellen, nach 80 Minuten Rugby ist man wirklich schon müde und da haben sie einfach mal also ein bisschen eingebrochen. Das ist, ich meine, dass die Engländer, die wirklich das Selbstvertrauen hatten, wirklich den Strafschritt in die Gasse zu setzen und wirklich das konsequent zum Punkt zu bringen, das würde ich halt so loben. Und dass die Schotten das anders hätten verteidigen müssen. Ich glaube, irgendwann ist man einfach müde und schlapp und vielleicht setzt ein Tackling halt nicht und das kann halt passieren in der 80. Minute. Es ist vielleicht keine Entschuldigung, aber es kann auch vorkommen.
England und Schottland trennen sich im Calcutta Cup 38:38. Der Calcutta Cup bleibt in Schottland bei einem Unentschieden. Die Schotten hatten letztes Jahr zu Hause gegen die Engländer gewonnen. Ein Spiel hatten wir noch und das war das Spiel zwischen Italien und Frankreich und da war Italien 80 Minuten besser und hat mit 14:25 verloren. Die Franzosen sollten sich sehr viele Sorgen machen um die WM in ein paar Monaten, weil da sieht es im Moment gar nicht gut aus.
Och, okay, ich muss dich dann nochmal widersprechen. Ich sehe es halt nicht so. Also ich bin halt komplett mit dir. Italien hätte das Ding längst, also sie haben, glaube ich mal, irgendwie ungefähr 20 Punkte liegen lassen. Ja. vielleicht noch mehr. Das Ding war deutlich gewonnen für Italien. Das ist aber so eine Fähigkeit bei manchen Mannschaften, haben wir schon gesagt, die wissen nicht, wie man gewinnt. Wales weiß nicht, wie die verlieren, aber Italien weiß man nicht, wie man gewinnt. Das ist auch schon eine Einstellungssache. Man bringt einfach mal das Ding sicher nach Hause. Dass da Italien verloren hat, das weiß jeder, okay, das war das wirklich, da hat Italien wirklich gewonnen, nur nicht auf der Tafel. Aber für Frankreich weiß ich halt nicht. Also das ist halt so eine Sache, wenn die halt weiterhin fortgefahren wären mit so Camille Lopez und Morgan Parra und so, dann hätte man sagen können, ach, da hätte ich Angst. Aber wenn du guckst, was die halt für Jungs von Toulouse da zur Verfügung haben, das sind Jungs, die 19, 20 sind, Frankreich kann halt auf jeden Fall so an jeden einzelnen Spieltag auf jeden Fall, wenn sie sich zusammenreißen, für gutes Rugby sorgen und wirklich Angst bei jedem. Also die hätten vor keiner Mannschaft auf der ganzen Rugby-Welt Angst. Und das fehlt halt schon irgendwie so, dass sie halt das konsequent jedes Spiel spielen, aber ich würde halt sagen, dass es das positive Zeichen dafür gibt, dass sie doch mal irgendwie die Wende gekriegt haben, anstatt wirklich auf diesen alten Jungs zu setzen, die 19-Jährigen von Toulouse irgendwie im Vordergrund zu stellen, zu sagen, okay, vielleicht nutzen wir halt diese WM als Vorbereitung für das WM dann zu Hause in 4 Jahren. Wenn jemand, der jetzt 19 ist in 4 Jahren oder 19, 20 ist in 4 Jahren, 24, und hat wirklich eine Weltmeisterschaft hinter sich oder einige Six Nations, so wie Intermark und DuPont, glaube ich mal, das kann halt schon gut werden. Man muss halt nur so ein paar Leute vielleicht nochmal ausmisten aus der Mannschaft und ein, zwei junge Leute nochmal wieder reinsetzen und dann klappt das schon, glaube ich. Also ich sehe es halt nicht so negativ dann für Frankreich.
War es denn ein Fortschritt für Italien? Weil sie haben jetzt alle 5 Spiele wieder verloren, aber in 4 von 5 Spielen waren sie eigentlich bis zum Schluss mit drin.
Ja, es ist halt super schwierig einzuschätzen. Wie ich gesagt habe, die waren halt ein Rad dran, aber haben kein Spiel gewonnen. Und das ist, also ich weiß halt nicht, ob man denkt, okay, was hat gefehlt zum OW, wir hätten da gewonnen. Und ich glaube, was fehlt zum da hätten wir gewonnen, ist einmal zu gewinnen. Also einmal so ein Spiel gegen Irland zu gewinnen, gibt dir dann das Glauben, so bei einer Mannschaft, wo die halt gegen Frankreich gespielt haben, okay, Jungs, wir wissen, wie man das sicher nach Hause bringt. Und dann hätten die es nochmal gemacht. Also dieses Winner-Mentality, dieses Gewinn-Mentalität, ist halt schon was hat man sich einprägt und denkt, anstatt man denkt, ah, okay, es ist sehr knapp, aber wir werden halt gleich verlieren, sondern wow, es ist sehr knapp, es gibt noch 10 Minuten, sind in der 22, oh, lass uns einen Versuch legen hier, oder dieses Selbstbewusstsein, also das fehlt einfach mal dieses Wissen, hey, wir wissen, wie man Spiel gewinnt. Und da, was Italien gemacht hat, da waren so manche Fehler, die sind wirklich Basics. So, wenn man so einen Versuch legt, irgendwie sich vorher zu freuen und nicht so darauf zu konzentrieren, wie man wirklich abtaucht, da kann der auf jeden Fall Freddie Burns von Bath einiges dazu sagen. Aber das ist halt so Sachen, also oder irgendwie Vorwürfe ohne Druck zu haben und Kicks nicht zum Goal zu setzen und. Das sind Sachen, sind für mich mehr als nur, ah, okay, waren die halt nicht gut genug, sondern so ein paar Basics, die brauchen halt jemand. Also was Italien braucht schon seit 100 Jahren, ist jemand, der wirklich konsequent zum Goal kicken kann. Also wenn zum Beispiel wenn Wales nicht mehr lief, Lee Halfpenny braucht und er zum Italien gehen würde, das wäre ein Unterschied von Tag und Nacht. Kann ich einfach glatt sagen. Also wenn du jemand hattest mit so einer hohen Prozentsicherheit von Kicks im Goal wie Lee Halfpenny in der italienischen Mannschaft, egal was er dann sonst machen würde in der Mannschaft, wäre es halt einfach komplett, da würden wir über ein komplett anderes Italien reden.
Wir werden in 6 Monaten darüber sprechen. Heute in 6 Monaten beginnt die Weltmeisterschaft in Japan, dann mit dem Spiel Japan gegen Russland. Und dann werden wir hier auf meinsportpodcast.de natürlich auch ausführlich über die Weltmeisterschaft berichten. Am Ende heißt es, Wales gewinnt vor England, Irland, Frankreich, Schottland und Italien. Frankreich auf Platz 4 am Ende mit dem Sieg dort gegen Italien. Wir haben sonst in den anderen Zusammenfassungen immer gesagt, was hat uns am besten gefallen, was hat uns am schlechtesten gefallen. Ich würde jetzt dann tatsächlich gerne dieses auf das Turnier beschränken. Was hat dir am besten am Turnier gefallen, beziehungsweise wer ist für dich der Spieler des Turniers?
Ach, das ist halt nur ein Mensch, oder? Alwin Jones.
Ja.
Also es wird halt schwierig, jemand anders da vorzustellen. Was hat mir am besten gefallen? Also Spieler des Turniers, Alwin Jones war am besten gefallen. Einfach mal diese Verteidigung von Wales, der einfach nichts geschenkt hat. Also das war einfach so eine super Leistung. Da freut mich zu sehen, wie die dann in der Weltmeisterschaft dann auftreten.
Ich muss mich genau da komplett anschließen. Alan Wynne Jones, für mich der Spieler des Turniers, und die Defensive der Waliser, die hat mir einfach am besten gefallen. Es war fantastisch und das könnte tatsächlich dann auch ein Schlüssel werden bei der Weltmeisterschaft dann im September und Oktober. Was hat dir am schlechtesten gefallen an diesen Six Nations?
ist das schwierig für mich, aber auf jeden Fall Irland, also in gesamtes Auftreten so zu enttäuschen, so dass jeder hat gesagt hat, wow, Irland, so ein krasses Jahr 2018, und so weit zu fehlen, also daneben zu hauen, schon sehr enttäuschend, muss ich mal sagen. Und ja, haben wir alles schon ausführlich besprochen, aber das ist halt so ein, auf jeden Fall ein Lowlight für mich.
Für mich war es Lowlight die Franzosen, der Auftritt der Franzosen. Ich bleibe dabei, das ist für mich besorgniserregend. Und ja, es kann sein, dass sie auf die 2023er WM hinarbeiten, aber es gibt 2019 halt noch eine WM, wo viele Menschen dann auch Erfolge von den Franzosen sehen möchten. Und das war meiner Meinung nach zu schwach, um hier in irgendeiner Weise Positives für dann die WM dann rauszuziehen. Aber wir werden es in 6 Monaten sehen.
Ja, das werden wir auf jeden Fall sehen. Da freut mich auf jeden Fall.
Ich freue mich auch sehr auf die WM. Ich habe mich auch sehr gefreut über deine Expertise zu diesen Six Nations, Donald. Sie sind vorbei. Nächstes Jahr geht es weiter mit den Six Nations. Vorher haben wir die Weltmeisterschaft. Wie gesagt, wir werden sie hier ausführlich bei meinsportpodcast.de covern. Vielen Dank, Donald.
Ja, gar kein Thema.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep Racing. Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz.
Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
Ich kann es gar nicht glauben.
Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de.